Anton Mietz Bundesliga Season 2. Mainz 05 geht in seine 20. Bundesliga-Saison. Erstmals stieg man 2004 ins Oberhaus auf. Im selben Jahr erschien der Film Butterfly-Effekt mit Ashton Kutcher und Amy Smart. Was der Flügelschlag eines Schmetterlings in Mainz bewirken kann, das diskutiert Yannick im Gespräch mit Mara Pfeiffer. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zum ersten FSV Mainz 05 und ich darf, wie ihr schon gehört habt, im Intro die Mara begrüßen. Moin.
Moin.
Schön, dass du wieder da bist, wie schon im letzten Sommer und auch während der Saison. Ich würde gerne als kleine Rückschau anfangen, was du letztes Jahr dir überlegt hast. Da war das Thema ja nicht Filme und Serien, sondern auf die Reise gehen sozusagen. Und du hast den Verantwortlichen bei Mainz 05 etwas ins Reisegepäck gepackt. Weißt du noch, was das war?
Also ich hätte es tatsächlich nicht mehr gewusst. Ich habe es aber heute Morgen, als ich nach dem Filmtitel überlegt habe, ich mich gefragt, was war es eigentlich letzte Saison und habe nochmal reingehört. Insofern weiß ich, dass es ein Ratgeber besser kommunizieren war.
Ja, ich glaube, das war verbunden mit Arbeitsaufträgen an die verschiedenen Verantwortlichen. Also du wolltest auf jeden Fall dem Trainer, der ja immer noch da ist, hast du gesagt, naja, er ist ja als Feuerwehrmann gekommen, letztes Jahr im Februar, meine ich. Und auch den Verantwortlichen hinter den Kulissen hast du gesagt, dass die auch erstmal jetzt zeigen müssen. Ich glaube, da ging es damals darum, dass der Kader relativ dünn war, sozusagen, was die Anzahl angeht.
Ja, wobei, das war ja gewollt. Mit dem kleinen Kader. Also das ist ja tatsächlich eine Grundsatzentscheidung, die sie getroffen haben.
Mhm. An der hält man auch fest, oder?
Ja, also ich meine, ein kleiner Kader bedeutet natürlich mit einem zusätzlichen Wettbewerb dann hoffentlich nochmal was anderes als ohne den. Also das ist dann natürlich wieder eine neue, ja, ein neuer Balanceakt, ne? Also weil du musst auf der einen Seite sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal ein gleichwertigeres Backup haben bei drei Wettbewerben. Auf der anderen Seite wissen wir in Mainz ja auch, wie schnell es vorbei sein kann mit den Europareisen. Und wenn man sich dann den Kader also aufgebläht hat, dann steht man natürlich auch ein bisschen doof da. Aber ich wollte dich in deiner Rückschau gar nicht unterbrechen und hier schon anfangen, von Europa zu reden. Das ist so ein bisschen wie so ein Virus momentan in Mainz. Da wird über nicht viel anderes gesprochen.
Ja, das verschieben wir auch später. Wir können aber schon mal sagen, dass wir mit einem Auge hier, ich habe auf jeden Fall einen Tab offen, wie gerade, hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal machen würde, aber dass es mich interessieren könnte, wie Rosenborg gegen Hammarby spielt. Warum das wichtig ist, das erklären wir noch später.
Genau.
Lass uns doch erstmal so ein Fazit ziehen. Wie gesagt, du hast den Verantwortlichen, die immer noch die gleichen sind, Arbeitsaufträge gegeben. Haben sie die denn deiner Meinung nach in der letzten Saison erfüllt?
Also, wenn ich das alles noch so recht erinnere aus der Sendung letztes Jahr, weil ich habe tatsächlich nur die letzten 2-3 Minuten mit dem Reisegimmick mir nochmal angehört, dann war sicherlich eine Geschichte, ne, dass man bei Bo Henriksen jetzt quasi mal abwarten muss, wie wird das funktionieren mit ihm in Mainz, wenn er eben eine komplette Saison bestreitet. Das ist dann eher so eine Beobachtungsposition und also da muss man natürlich sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Saison ist ja durchaus holprig losgegangen und es gab auch, wie das in diesem, muss man leider auch festhalten, schnelllebigen Geschäft nun mal so ist, auch Leute, die dann direkt nach den ersten 5 Spielen gesagt haben, ja, ist ja völlig offensichtlich, dann muss der Trainer weg. Aber eine Sache, die Mainzer Verantwortlichen zum Glück sehr, sehr gut beherrschen, ist die Ruhe bewahren. Und das haben sie dann auch gemacht. Und ich habe das in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt. Ich bin mir mit Christian Heidel sicherlich nicht in allen Dingen einig. Aber was ich immer wieder gerne zitiere, ist, dass als sie damals Bo Svensson geholt haben, beziehungsweise mitgebracht bei der Rückkehr nach Mainz, er und Martin Schmidt, hat er immer gesagt, wenn man ein Trainerverein sein möchte, der Trainer entwickelt, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Und das bedeutet auch, Fehler zu machen. Und auch Phasen zu haben, in denen es eben nicht so läuft. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Vereine gegeben hätte, die einen mutmaßlichen Feuerwehrmann dann nach einem nicht so erfolgreichen Start in die Saison direkt wieder vor die Tür gesetzt hätten. Und dann kann man jetzt natürlich aus Mainzer Sicht nur sagen, und jetzt schaut euch mal an, was ihr dann verpasst hättet. Also das war sicherlich gut. Und man muss auch sagen, aus meiner Perspektive, wie gut es funktioniert, war am Ende schon auch ein Stück überraschend. Ich glaube auch, dass diese Anfangsschwierigkeiten ein bisschen daran mithingen, dass man im Staff ja Veränderungen vorgenommen hat. Also es gibt ja bekanntermaßen immer nicht nur den Trainer, sondern eben auch die Co-Trainer. Und da gab es ja einige Veränderungen zwischen also der Vorsaison und der Vorvorsaison. Und ich glaube, das hat einfach ein bisschen gebraucht, bis sich da alle wieder gefunden und dann eben auch miteinander eingespielt hatten. Ja, aber da also geduldig zu bleiben und allen auch die Möglichkeit zu geben, sich in ihre Rollen jeweils reinzuentwickeln, war sicher richtig. Und eine Sache, die in der Vergangenheit in Mainz bei den Verantwortlichen immer mal wieder problematisch war, war eben genau das Thema Kommunikation. Da würde ich sagen, die Hausaufgaben sind so halb und halb erledigt worden. Also was ich auf jeden Fall noch in das Thema schwierige Kommunikation reinnehmen würde, ist, es gab eben letzten November eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen vom Aufsichtsrat. Und da ist nicht zum ersten Mal die Situation gewesen, dass Leute, die eigentlich schon mal drin gewesen sind im Aufsichtsrat, nicht zur Wiederwahl zugelassen wurden. Und es hat sehr viel Unruhe gegeben rund um diese Mitgliederversammlung und dann auch auf der Mitgliederversammlung den Antrag, die Wahl zu verschieben, wo dann die große Frage war, ich will es jetzt nicht zu groß machen, wie viel Prozent müssen dann diesem Antrag zustimmen? Ist das quasi ein Antrag, der eine Zweidrittelmehrheit braucht? Am Ende ist der knapp gescheitert und es gab dann eine Wahl und ich glaube auch, dass insgesamt der Aufsichtsrat von der Zusammensetzung jetzt ein durchaus guter Aufsichtsrat ist. Aber natürlich hätte man sich dieses ganze Drumherum halt wieder sparen können. Und das läuft für mich schon unter dem Thema Kommunikation. Kann man dann immer lang drüber diskutieren, wer trägt da welche Verantwortung. Aber also das ist auf jeden Fall was, wo ich nach wie vor finde, da kann man Dinge auch noch deutlich besser machen. Gleichzeitig ist es so, wir werden bestimmt noch drüber sprechen jetzt, was den DFB-Pokal und die erste Runde da angeht. Dass ich finde, der Verein hat da jetzt eine sehr gute und eine transparente Kommunikation gewählt, gesucht und gefunden sozusagen. Auch alles, was jetzt, ich sag mal Schlagwort europäisches Abenteuer betrifft, ist natürlich eine positive Kommunikation, aber auch die funktioniert, wie man die Fans speziell, die einfach total darauf brennen, da auf dem Laufenden hält und so weiter. Und da hat man, glaube ich, zuletzt einige Dinge richtig gemacht. Also auf die Saison gesehen hat noch nicht alles funktioniert letzte Saison, aber es hat auch durchaus in dem Bereich auch deutlich wahrnehmbar Verbesserungen gegeben.
Okay, da steckt ja jetzt ganz viel drin, angefangen von dem Vertrauen, was man einem Trainer gibt, der nicht nur als Feuerwehrmann kommen soll, sondern dem man auch die Chance gibt, dann auch wirklich in der kompletten Saison zu zeigen, was er kann. Und das hat er ja mit Platz 6 eindeutig gezeigt. Und Europa ist ja schon angeklungen, deshalb geht es jetzt in die Conference League. Das verschieben wir noch ein bisschen weiter nach hinten, wenn wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, weil da passiert ja auch im Verein ganz viel, was der sich auch um die Fans kümmern möchte, was die Reise angeht und so. Dann würde ich, wenn du zu den Verantwortlichen erstmal nichts mehr hast, du hast ihnen ja jetzt schon so ein kleines Arbeitszeugnis zumindest für die vergangene Spielzeit ausgestellt, würde ich, bevor wir auf den Cast-Kader der Männer gucken, gerne einmal, das bist nicht die erste, bei der ich das tue, weil auch andere Frauenteams aufgestiegen sind, unter anderem hier vom Stadtnachbarn, aber ja, auch den ersten Frauen von Mainz 05, das hattest du letzten Sommer auch angedeutet, dass man unbedingt aufsteigen muss und wenn ich es richtig im Kopf habe, war dieses Jahr die Chance so gut wie nie, weil die Regionalliga, in der Mainz spielt, dieses Jahr quasi nicht die Aufstiegsplayoffs hatte, sondern dass der erste Platz direkt zum Aufstieg gereicht hat, richtig?
Es ist tatsächlich so, dass bei den Frauen ja die erste Liga aufgestockt wurde von 12 auf 14 Vereinen und das zieht dann quasi in allen unteren oder in allen dahinterliegenden Ligen eben auch etwas nach sich und für die Regionalligen war es so, dass nach der letzten Saison alle 5 Meisterinnen aufgestiegen sind.
Ah, okay.
Das heißt, es gab gar keine Aufstiegsplayoffs und also würde man wahrscheinlich nicht viele finden, die nicht sagen würden, so müsste es eigentlich immer sein. So ist es aber leider halt in der Regel nicht. Und das wusste man eben vor der Saison. Also, dass es diesmal ausreicht, den ersten Platz zu erreichen, was natürlich auch überhaupt nicht gesagt ist, dass man einfach 2 Jahre hintereinander Erste wird. Aber es war eben klar, wenn man es schafft, Erste zu werden, dann ist man damit eben aufgestiegen, ja.
Ja, wunderbar. Und spielt dann jetzt logischerweise in der zweiten Liga. Gibt es denn da auch dann Veränderungen? Also ich weiß, ich habe mit Steffi für Union gesprochen, die sagte, naja, der Kader ist, also da ist sehr, sehr viel passiert. Verfolgst du das auch so ein bisschen da, was jetzt da so an Veränderungen ansteht? Ich meine, zweite Bundesliga ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer als die Regionalliga Südwest.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei den Fans werden sich einige wundern, wie sehr die zweite Liga bei den Frauen dann doch auch noch in der Entwicklung dem hinterherhinkt, was man vielleicht aus Zweitliga-Zeiten bei den Männern erinnert. Also was jetzt die ganzen strukturellen Sachen und also speziell auch sowas wie eine Fernsehübertragung oder so angeht. Aber was auf jeden Fall super ist, also man muss ja dann für die Lizenz mehrere Spielstätten anmelden und eben aber auch eine Hauptspielstätte. Und das ist tatsächlich so, dass die Hauptspielstätte jetzt also das Bruchwegstadion wird. Sie haben ja vor der letzten Saison schon gesagt, dass die Frauen an den Bruchweg ziehen werden und letztlich haben sie dann aber die Spiele eben an einem Kunstrasenplatz hinterm Stadion absolviert, bis auf DFB-Pokalspiele und dann eben tatsächlich das letzte Heimspiel in der Liga, bei dem dann auch der Aufstieg eingetütet wurde. Und das ist auf jeden Fall, also ich glaube, jede Person, die regelmäßig zu Fußball geht, weiß, das macht einfach einen Unterschied, auch welche Leute man anspricht und wie man Publikum sicherlich auch irgendwie ein Stück weit natürlich, aber mit einer guten Unterstützung eben wachsen lassen kann, ob man ein Stadion hat, wo auch ein Dach über der Tribüne ist, ganz simple Sachen, wo man sich hinsetzen kann. Es ist halt eine überschaubare Menge von Leuten, die sich da jedes zweite Wochenende dann im November in den Regen stellt, 2 Stunden. Und deswegen ist das mit dem Stadion schon richtig, richtig toll. Es ist außerdem so, dass nicht nur die erste Frauen in die zweite Liga aufgestiegen ist, sondern die zweite Frauen konnte dann dadurch als Meisterin auch aufsteigen. Das heißt, die spielen jetzt nächste Saison Regionalliga. Die Frauenabteilung hat außerdem eine U19 angemeldet, was ein wichtiger Zwischenschritt ist. Und die U17-Bundesliga bei den Mädchen ist ja abgeschafft worden. Das ist eine Riesennummer nach wie vor. Der DFB hat eigentlich das als eine ja fast schon Förderung der Mädchen erklärt. Das ist, so richtig verstanden haben es auch Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Also die Annika Becker hat unter anderem mit der Kollegin Katha Schubert da auch mal für die Sportschau einen längeren Beitrag zugemacht und auch mit vielen Leuten gesprochen. Und also so richtig ist es nicht so angekommen, wie es vielleicht gedacht war. Und jetzt ist es aber halt erstmal so. Und es gibt jetzt aber in NRW so eine kleine Liga für die Mädels in dem Alter. Und Mainz spielt tatsächlich mit so einer ja mehr oder weniger Sondergenehmigung da mit. Also die anderen mussten da zustimmen, weil es dann natürlich nach Mainz eine viel längere Auswärtsfahrt ist. Mhm. Dadurch können also auch die U17-Juniorinnen sich jetzt wieder messen mit gleichwertigen Teams. Und da kann immer natürlich auch die Frage, wie ernst nimmt der Verein es dann auch finanziell, weil das wird einfach dazugehören. Aber da kann auf jeden Fall viel passieren. Und was ich gut finde, vielleicht noch zur Ergänzung, also man hat sich jetzt schon ganz klar auch geäußert, das war jetzt auch nicht neu vor dieser Saison, das war in den letzten beiden Saisons auch schon, Nadine Kress, die sportliche Leiterin, ist ja von Schott Mainz, deren Frauen man ja mal ursprünglich übernommen hat, eben zu Mainz 05 mitgegangen mit den Frauen und hat da im Prinzip auch die Zügel in der Hand und das auch die Ahnung hat, das ist sehr schlau vom Verein, dass sie dann auch tatsächlich wirken lassen. Und die hat schon ganz klar gesagt, also die Idee ist auch bei den Frauen Talente zu entwickeln, auf eigene Spielerinnen zu setzen. Und die hatten überhaupt nicht die Idee und haben das auch nicht gemacht, dass man sich nach der Saison also von einem Großteil des Kaders trennt, sondern die Spielerinnen, die diesen Aufstieg geschafft haben, sollten dann auch selber eben in der zweiten Liga auflaufen laufen. Eine, bei der jetzt wirklich auch eine Riesenbegeisterung im Umfeld nochmal dadurch aufgekommen ist, ist die, sie nennen sie Heidi, Heidrun Sigurdardottir, die lange Kapitänin schon ist, zwischendurch immer mal wieder nicht amtierend wegen Verletzungen. Sie ist jetzt auch schon Anfang 30, macht gerade ihr juristisches Referendariat, also auch krass, was die alles irgendwie wuppt und ja, hat jetzt also auch noch verlängert und wird in der zweiten Liga mit auflaufen. Und das ist was hier total positiv aufgenommen wurde. Und die Leistungsträgerinnen haben wirklich, also im Prinzip fast alle verlängert schon. Und das ist ein gutes Gefühl, finde ich. Also das, was man da bisher beobachten kann, auch was dann jetzt noch an Verstärkung gekommen ist, wirkt auch alles sinnvoll und durchdacht. Und ja, aber besonders schön wirklich eben zu sagen, das ist die Truppe, die es geschafft hat und mit denen machen wir auch weiter. Dieses genau das Prinzip, wenn wir Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen, Trainer entwickeln wollen, dann müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Also ich glaube, da entsteht wirklich was Gutes.
Klingt alles auf jeden Fall sehr vernünftig und mit Bedacht, dass man diesen Weg da weitergeht. Und es ist ja nur legitim, dass die sich sportlich qualifiziert haben, dann auch spielen dürfen. Gut, der Vergleich zur Union war halt ein bisschen insofern schief, als dass die ja von der zweiten in die erste durchmarschiert sind. Da sind die Anforderungen dann vielleicht nochmal andere. Da hatte Steffen auch gesagt, naja, da mussten halt auch viele überlegen, gar nicht mal, dass es sportlich nicht reicht, aber ist das wirklich ihr Weg oder gehen sie dann doch lieber in den Beruf sozusagen, weil es eben keine Garantie gibt, auch in der ersten Liga nicht, dass du von dem Ganzen auch leben kannst langfristig.
Ja, das ist ja das große Thema, aber das machen wir jetzt heute nicht auf mit Mindestgehalt und Weiterentwicklung der Liga und so. Aber also die Aufsteigerinnen aus der Regionalliga West, das wer das mal noch nachlesen möchte, da hat es richtig gescheppert. Da sind dann Verträge nämlich nicht verlängert worden und Spielerinnen zu den letzten Spielen nicht mehr aufgetaucht und dann wurden denen irgendwie von ihren Dienstfahrzeugen die Nummernschilder abmontiert, damit sie damit nicht mehr durch die Gegend fahren, obwohl sie nicht mehr für den Verein auflaufen. Und so, also da war richtig was los. Das ist in Mainz zum Glück anders.
Ja, das hatte ich irgendwie am Rande auch mitbekommen, dass da ganz komische Sachen abgelaufen sind. Aber ich habe auch schon, ich glaube, es war sogar zu Steffi, dass ich gesagt habe, man muss da irgendwie vielleicht auch mal eine kleine Sonderfolge machen zum Fußball der Frauen bei den eher aus dem Männerbereich bekannten Teams, formuliere ich es mal so.
Ja, bei den Lizenzvereinen, genau.
Genau. Dann lass uns aber doch mal, weil es ja hier doch am Ende des Tages um die Bundesliga der Männer geht in dieser Saisonvorschau, wenn wir uns den Transfermarkt angucken, muss ich sagen, ist ja jetzt im Vergleich zu anderen Vereinen gar nicht so viel passiert. Also die ersten, die mir spontan einfallen, wo noch weniger passiert ist, ist der erste FC Heidenheim. Und ich würde jetzt einfach zwei Namen in den Raum schmeißen, die sicherlich so auch den meisten ZuhörerInnen was sagen. Einmal auf der Zugangsseite Benedikt Hollerbach, kommt von Union Berlin. Und dafür dann gegangen ist Jonathan Johnny Burkhardt zu Eintracht Frankfurt. Zudem vielleicht noch ergänzend, das war euer Topscorer und ist sogar auf Platz 4 der Torschützenliste letzte Saison gelandet mit 18 Treffern. Das wird sicherlich, würde ich von außen einschätzen, erstmal ein Schlag ins Kontor gewesen sein.
Also wenn du das jetzt auch noch in so einen inneren Zusammenhang bringst mit Hollerbach und Burkhardt, dann trifft's mich jetzt unvorbereiteterweise gerade doch nochmal ziemlich. Also es ist ja zum einen ist es so, dass natürlich Jonathan Burkhardt nach der letzten Saison sportlich, muss man sagen, natürlich schwierig zu ersetzen ist. Das ist einfach ein Fakt. Also der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Man muss aber auch sagen, es ist ein Spieler, der in der Vergangenheit sehr, sehr verletzungsanfällig war, der immer wieder lange Ausfallzeiten hatte. Und es gehört am Ende zur Wahrheit, dass er nach seiner ersten richtig, richtig guten Saison dann auch gegangen ist. So. Und das hat viele Fans extrem getroffen. Mhm. Ich finde, man muss Burkhardt immer im Rückblick zugute halten, dass er in einer Situation seinen Vertrag verlängert hat, als der Verein echt am Abgrund stand, als keiner mehr einen Pfifferling irgendwie darauf gegeben hat, dass die noch die Klasse halten würden. Und von daher gesehen ist das, also ich würde dem Jungen da nie einen Strick draus drehen, dass er in der Situation, in der er die Möglichkeit hat, dann tatsächlich auch sagt, ich gehe. Dass er natürlich zur Eintracht Frankfurt geht, ist aus Mainzer Sicht schon hart. Und da sind wir auch so ein bisschen wieder beim Thema Kommunikation. Also das ist ja ein Jugendspieler gewesen, der ist ganz jung in den Verein gekommen und der hat da seine Ausbildung gemacht und so weiter. Und Der Verein hat ihn dann so unter dem Slogan Legende verabschiedet, also hat so Videos gemacht und ihn dann da überall immer als Legende bezeichnet, und das ist nicht so richtig gut angekommen. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden, warum man sowas machen muss. Aber also es hat sicherlich diese zwei sehr unterschiedlichen Komponenten. Auf der einen Seite ist es eben ein sportlicher Verlust, wobei man bei Burkhardt nie genau weiß, wie wäre eine Saison unter Verletzungsstandpunkt gelaufen. Und auf der anderen Seite ist es für die Fans emotional eine total schwierige Kiste gewesen, dass er nach Frankfurt geht. Und ich glaube auch, das wird nicht unkompliziert, wenn der im Eintracht Frankfurt-Trikot dann in Mainz aufläuft. Und klar, wenn du dann, wie das halt heute so ist, auf Social Media irgendwelche Clips reingespielt bekommst, wie er da mit der S-Bahn nach Frankfurt fährt und dann diese ganzen, wie das halt heute so läuft. Jetzt hat er natürlich auch schon immer in Eintracht Frankfurt-Bettwäsche geschlafen und so. Mhm. Und ich würde mir manchmal wünschen, man würde das alles einfach überhaupt nicht mitbekommen. Ich will einfach nur die Fakten. Aha, er ist weg. Okay, hat sich's gelohnt. Na gut, gute Reise und tschüss und alles Gute. Aber nicht für den Verein, sondern nur für dich persönlich. So, fertig. Und dass aber dann natürlich der Zugang, der schon, glaube ich, von den sportlich Verantwortlichen als ein sehr positiver wahrgenommen wurde, mit Benedikt Hollerbach eben jemand ist, der, ich sag mal, durchaus unter Beobachtung steht oder stand durch Äußerungen oder Likes, die er in der Vergangenheit getätigt hat und von denen er sich auch, also für mein Empfinden, nie so wirklich distanziert hat. Das sind so diese Non-Pologies mit tut mir leid, wenn es jemanden verletzt hat, aber also das bedeutet ja noch nicht, dass einem dann die Inhalte leid tun. So, das hat dann auch für Unruhe gesorgt und gleichzeitig, und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, gab es dann aber bei einigen im Umfeld auch wie so eine Erschöpfung mit diesen Themen. Also gab dann auch unter den Fans durchaus unterschiedliche Strömungen, auch Leute, die gesagt haben, so, ich sag mal sehr verkürzt, boah, jetzt hatten wir letzte Saison die Sache mit dem Sano und jetzt geht es irgendwie mit dem Hollerbach wieder los, können wir nicht mal irgendwie aufhören, über diese Themen zu sprechen. Ja, also ich meine, wer mich ein bisschen kennt oder wer in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren mitbekommen hat, was passiert, wenn ich mich so äußere, man kann es halt nicht trennen. Ich würde mich auch freuen, wenn man über diese Themen nicht sprechen müsste, ja. Also ich würde auch gerne Spiele, die geil auftreten auf dem Platz, einfach nur daran bemessen können. Aber das liegt halt so ein bisschen in der Hand der Spieler, also wie die sich verhalten. Ich finde halt diese Schuldumkehr dann immer so krass, dass die Leute, die es dann ansprechen, dumm angemacht werden, so nach dem Motto, jetzt versau mir doch nicht die Laune. Ich mir so denke, ja, Günther, also meine Laune war vorher schon versaut, weil der Spieler halt Scheiße gebaut hat, wenn es recht ist. Also weißt du, das ist irgendwie so ein bisschen, ja. Aber gut, jetzt ist es so, jetzt ist er hier. Jetzt schauen wir mal, was passiert.
Okay, vielleicht kurz. Also ich wollte da auf jeden Fall keine emotionalen Gräben irgendwie aufreißen.
Nein.
Aber wenn das jetzt so still ist, das wäre ja vielleicht ein bisschen fast vergleichbar oder ähnlich vergleichbar, als wenn hier jemand von uns zum HSV gehen würde.
Ja.
Und zweifelhafte Spieler ist natürlich dann immer, das ist ja auch so ein bisschen der Vor- und Nachteil von Social Media, ne? Wenn es das nicht gäbe und er sich nicht so auf so breiten Plattformen äußern könnte, würden wir das gar nicht wissen. Das würde natürlich dann ihn als Menschen nicht besser machen, wenn er das dann insgeheim denken würde oder sich da Gedanken machen würde. Aber genau wie du mitbekommst, dass Johnny Burkhardt mit der S-Bahn nach Frankfurt fährt, bekommst du halt auch solche Äußerungen von Hollerbach mit, ne? Und kann sich dann jeder dann sein eigenes Urteil bilden, die anderen verfolgen es, wie du sagst, intensiver und heben da auch den Zeigefinger sozusagen und weisen darauf hin. Andere wollen wahrscheinlich einfach nur, dass Hollerbach genauso viele Tore schießt wie Burkhardt. Das ist dann halt jedem ein Stück weit selbst überlassen, aber ich finde schon, dass man auch den Menschen hinter dem Spieler nicht aus den Augen verlieren sollte.
Ich würde mir halt vielleicht einen Satz noch dazu einfach mal wünschen, dass die Verbände und die Vereine zusammen bei bestimmten Themen sich mal so eine Art Strategie überlegen würden, wie gehen sie mit Spielern um sie da einfach auch zu schulen und Dinge mit ihnen anzusprechen und so weiter und so weiter. Ich meine, du hast halt gleichzeitig jetzt auch diese ganzen Geschichten hier mit Ballers for God oder Ballers of God oder was weiß ich nicht was, wo dann also auch zig Spieler und auch Spielerinnen diese ganzen, ja, okay, im Kern christlichen, aber dann halt also in eine Richtung irgendwie Religiosität, wo es halt auch so kompliziert wird. Und diese Gespräche, die werden irgendwie so unter den Teppich gekehrt. Also das, was es dazu journalistisch gab, was richtig, richtig gut war, war von der ARD. Da beschweren sich dann irgendwelche CDU-Politiker, das sei quasi gegen Gott, dass man darüber spricht, dass das problematische Verbindungen sind und dass es halt nicht einfach nur um einen privaten Glauben geht. Und auf der anderen Seite hast du eben diese ganzen Themen mit Übergriffigkeiten und was weiß ich nicht was. Und ja, der Fußball ist so wichtig und der ist so präsent in der Gesellschaft und man muss diese Themen halt einfach auch im Fußball ansprechen.
Das ist doch ein wunderbares Statement unter diesem Aspekt auf jeden Fall.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong. Werbung Ende.
Und ja, man sollte da auf jeden Fall weiterhin das im Auge behalten und nicht schweigen, wenn einem da was auffällt und da trotzdem immer sich bewusst sein, was da auch hinter den Kulissen los ist. Ich habe mir fast eine Überleitung gebaut. Gibt es noch was zum Cast zu sagen? Sonst könnten wir schon ein bisschen hinter die Kulissen blicken.
Das können wir gerne. Ich habe jetzt übrigens parallel mal geschaut, lieber Yannick, und das Spiel ist 0-0 ausgegangen, falls ich dir damit dann auch noch eine Brücke baue, Rosenborg-Hammerby.
Ich habe es tatsächlich auch gerade gesehen, ja, also genau, dann lösen wir mal auf, weshalb wir da drüber geschielt haben. Und es geht einfach darum, dass Mainz sich ja durch Platz 6 in der letzten Saison für die Conference League qualifiziert hat. Und da geht es jetzt darum, trifft man da auf Rosenborg Trondheim oder Hammarby IF, die sind in Stockholm. Und ja, die haben jetzt quasi heute das Hinspiel und nächste Woche um die gleiche Zeit das Rückspiel und der Gewinner daraus spielt dann gegen Mainz, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, das war übrigens mein Lieblingstake nach der letzten Saison. Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, Mainz müsse sich bei Stuttgart bedanken, dass sie den DFB-Pokal gewonnen haben, weil nur dadurch Mainz in der Conference League, also in den Playoffs antritt. Ich so dachte, werdet ihr mal geblieben, so Viertelfinale ausgeschieden und Bielefeld auch und es hätte einfach Bayern gegen Dortmund gespielt, dann wären wir auf dem 6. Platz noch einen Wettbewerb hochgerückt. So sieht's nämlich aus. Ja, nee, aber so ist es jetzt also die UEFA Conference League geworden, beziehungsweise erstmal die Playoffs. Das ist ja immer das große Luftanhalten, wie und ob es danach weitergeht. Und das ist natürlich das bestimmende Thema gerade rund um den Verein. Also diese sowieso schon letztes Jahr oder letzte Saison die krasse Steigerung bei den auswärts fahrenden Fans. Da dieser Schlachtruf Mainzer mit dem langgezogenen A hinten und jetzt ist also alles Mainzer international. Ich habe das Gefühl, also die Leute kaufen unfassbar viele Trikots, wo ich es irgendwie mitbekomme, unterhalten sich die Leute drüber, dass sie Trikots bestellt haben und wie lange es noch dauert, bis die Trikots geliefert werden und keine Ahnung was. Und alle googeln die ganze Zeit schon Reisepläne und haben sich freigenommen und checken, ob der Reisepass und der Personalausweis auch noch ausreichen und so weiter und so weiter. Also der Hype ist wirklich extrem. Und es ist irgendwie krass, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass Mainz sich qualifiziert hat. Aber in der Vergangenheit war es echt so, dann hatte man das geschafft und dann gab es da die Party und dann ging es los und das Interesse ist irgendwie über den Sommer versickert. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe neulich in so einem Facebook vor so und so vielen Jahren so ein Posting von mir gesehen, wo ich irgendwie geschrieben habe, so hier, heute ist übrigens Europapokal und vielleicht kriegt ihr die Ersche mal ins Stadion und erinnert ihr euch noch, wie ihr das alle gefeiert habt vor ein paar Wochen und wo sind denn jetzt alle? Aber diesmal ist der Funke dermaßen übergesprungen. Also die Leute brennen alle komplett. Und das ist schon cool. Also das hat schon was.
Also eine riesen Euphorie höre ich daraus. Und dann hatte ich gelesen auf der Vereins-Homepage, dass man da ja auch von Vereinsseite das auf jeden Fall unterstützen möchte. Man ist da jetzt schon mit dem Reiseveranstalter seines Vertrauens im Austausch, wie man entweder nach Stockholm oder nach Trondheim Reisen für die Fans anbieten kann, richtig?
Genau, also der Verein wird da auf jeden Fall auch aktiv. Also die Frage ist dann halt eben, je nachdem, wo man landet, auch wie viele Auswärtsfans das dann am Ende sein können. Das Interesse beim Verein, die Leute dann eben dahin zu bringen, die Bock drauf haben. Und also ich meine, günstig wird sowas nie, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und ich finde es auch wichtig, wenn ich das so beobachte, wie total easy peasy und selbstverständlich Leute ihre Reise planen, es ist schon so, dass wir nicht in einer idealen Welt leben. Und die Frage, ob man so eine Fahrt mitmachen kann, so eine Auswärtsfahrt, die liegt nicht nur daran, ob man ein Ticket bekommt oder nicht, sondern es gibt viele Leute, für die ist das überhaupt keine Option. Ja, ich finde es irgendwie immer nicht ganz unwichtig, dass man das auch mal so ein bisschen mitdenkt. Also es gibt viele Leute, für die ist das finanziell überhaupt nicht zu stemmen, jetzt zu sagen, ich plane da jetzt irgendwelche europäischen Trips. Trotzdem muss man das natürlich anerkennen und ich finde es auch positiv, dass der Verein versucht, es dann zu einem Preis zu gestalten, der eben vielleicht für ein paar mehr Leute machbar ist. Also weil natürlich ist sowas auch immer wichtig für junge Leute. Also ich finde es zum Beispiel auch total blöde, wenn Leute, die den Verein permanent überall supporten, dann am Ende halt nicht hin können, am Ende vielleicht auch wegen finanziellen Beweggründen und andere, die sich sowas halt locker leisten können, fliegen dann dahin. Zum Glück kann da ja der Verein auch beeinflussen, welche Gruppen wann wie an Karten kommen. Also das ist ja auch was, was mittlerweile längst Standard ist. Also von daher gesehen hoffe ich doch, dass viele von den Leuten, von denen ich jetzt einfach mal sehr platt sagen würde, die haben es halt verdient, dann auch so eine Fahrt mitmachen zu können, es tatsächlich auch schaffen. Also ich bin zum Beispiel auch eine, ich fahre extrem wenig auswärts und dann finde ich, ist es auch okay, wenn halt andere, die immer auswärts unterwegs sind, dann auch zu so einem Auswärtsspiel in so einer Conference League, in so einem Playoff-Spiel irgendwie kommen. Also ja, ich hänge da sehr an so einem Fairness-Gedanken und ich hoffe, dass auch entsprechend fair die Leute dann dahin kommen. Und es ist positiv, dass der Verein versucht, da Brücken zu bauen.
Ja, absolut. Und ein fairer Preis wäre ja dann vielleicht 19,05 Euro.
Genau.
Weil du bist der dritte Verein, mit dem ich spreche oder über den ich spreche, wo es ein Jubiläum zu feiern gibt. Gestern war die liebe Becky bei mir und wir haben über 80 Jahre VfR Wolfsburg gesprochen und Yvonne hat mit mir über 125 Jahre Mönchengladbach gesprochen. Das ist ja, also das eigentliche Jubiläum war, glaube ich, im März, richtig?
Ich habe es auch gerade kurz überlegt und dachte, oh mein Gott, was habe ich denn verpasst? Aber klar, es liegt hinter uns. Ja, 120 Jahre. Es gab sogar ein Sondertrikot.
Wir befinden uns noch im gleichen Jahr, nur wir konnten noch nicht drüber sprechen, weil wir ja im Februar das letzte Mal aufeinander getroffen sind. Deshalb wollte ich das hier an dieser Stelle nochmal thematisieren und vielleicht mit der Frage, weil ich da einen Artikel zugesehen hatte, dass es auf jeden Fall ein Archiv gibt, wo ganz viele Sachen aus 120 Jahren Mainz 05 gesammelt werden, von Trikots, Spielberichten, pipapo. Aber ein richtiges Mainz Museum, gibt es das auch oder ist das in Planung? Wie ist da der Stand?
Ach, Yannick.
Mache ich hier noch ein Fass auf nach so langer Aufnahmezeit?
Ein bisschen. Also, es gibt ja, sagen wir, ein Archiv. Also es gibt Räumlichkeiten, in denen Dinge lagern. Und es gibt auch jemanden, der da irgendwie unterwegs ist. Und es ist eine, wie sage ich das höflich? Also es ist ein bisschen eine schwierige Gemengelage bei diesem Thema rund um den Verein schon länger, weil es da gewisse Strukturen gibt. Und dann gibt es Leute, die von außen drauf schauen und sagen, womöglich könnte man an den Strukturen auch Dinge optimieren. Und da fehlt von Leuten innerhalb dieser Strukturen so ein bisschen die Bereitschaft. Das ist mal so ganz schmal. Dann gibt es, was sehr, sehr gut ist, Mainz 05 hat ja eine Fanabteilung, auch sehr, sehr wichtig, dass es die gibt. Und diese Fanabteilung hat also seit geraumer Zeit eine AG-Vereinsgeschichte, wo auch wichtige Dinge passieren, beispielsweise Gespräche mit Ehemaligen und so weiter, also wo man eben versucht, da auch noch zusätzlich, ich sag mal, sowohl in Anführungszeichen Material als auch Anekdoten als auch und so weiter eben zu sammeln. Und es gab jetzt auch einen Aufruf, dass Leute doch Sachen, die sie vielleicht noch im Keller lagern haben oder sonst wo, die also spannend sein könnten für den Verein, doch dem Verein vielleicht zur Verfügung stellen könnten. So, das ist alles das, was sich so ein bisschen bewegt. Gleichzeitig ist es so, es gibt sicherlich viele Leute, die dem Verein innerlich nahestehen oder die rund um den Verein wirken, die sich sowas wie ein Museum sehr wünschen würden und die auch der Meinung sind, man muss dafür nicht eine Meisterschaft gewonnen haben. Mal ganz abgesehen davon, dass Mainz 05 ja immerhin eine Amateurmeisterschaft gewonnen hat und dass der Verein ja auch nicht nur aus den männlichen Profis besteht. Mhm. Ich habe es in der Vergangenheit, ich habe ja sehr, sehr lange eine Videokolumne rund um Mainz 05 gemacht, da habe ich auch mit vielen, vielen Ehemaligen oder mit Leuten wirklich im hohen Alter, die lange beim Verein tätig waren, in verschiedenen Funktionen gesprochen, die mir dann immer ihr Leid geklagt haben, dass niemand also ihr ganzes Archivmaterial will. Da gab es auch echt Leute, die dann irgendwann erzählt haben, was sie irgendwann alles verbrannt haben, weil sie beim Verein damit nicht angekommen sind. Mhm. Und letzter Satz dazu, es gibt seit ein paar Jahren mit dem Nils Friedrich jemanden, der rund um den Verein wirklich auf eine Art und Weise Geschichte aufarbeitet, also die wirklich ja, mir jeden Respekt zollt. Also der hat dieses Es war einmal Fanzine ins Leben gerufen. Da gab es bisher 3 Ausgaben. Ich weiß aber, dass er also hinter den Kulissen an mehreren neuen Ausgaben parallel arbeitet. Und die dritte Ausgabe, die erschienen ist, also war wirklich ja, also die hat eine Lücke gefüllt, die andere bisher noch nicht mal als Lücke anerkannt haben und hat eben unter dem Titel Vergessene 05er Biografien von ehemaligen jüdischen Vereinsmitgliedern und Spielern ja dargestellt. Und von denen waren halt, also ich glaube, ein Drittel derer, die er vorgestellt hat, waren überhaupt bekannt dem Verein bis zu dem Zeitpunkt. Der ist wirklich in die ins Stadtarchiv und alles herabgestiegen und der hat bei der Vorstellung dieses Magazins gesagt, das, was er sich eigentlich immer wieder gefragt hat, während er diese Arbeit gemacht hat, über einen Zeitraum von 3 Jahren war, wie kann es sein, dass das vor mir niemand gemacht hat? Mhm. Und ich finde, das ist auch die ganz entscheidende Frage. Und ja, man würde sich halt, wenn man so draufschaut und das Interesse des Vereins tatsächlich bei diesem Thema durchaus im Blick hat, wünschen, dass es möglich wäre, diese verschiedenen Stränge etwas besser zusammenzuführen. Das gestaltet sich aber offensichtlich sehr schwierig. Also um die Frage zu beantworten, nee, Mainz 05 hat kein Museum.
Ja, aber auch danke für die Hintergründe. Ich muss jetzt gerade, weil es auch thematisch passt, kann ich dann noch sagen, also wir haben ja ein Museum zum Glück, wo auch ganz tolle Arbeit geleistet wird. Und da habe ich erst vor kurzem eine Stadtteilführung mitgemacht, wo es um den FC St. Pauli im Nationalsozialismus geht. Auch mit verschiedenen Biografien, die dann an jeweiligen Orten, wo sie gewohnt haben, vorgestellt werden. Also vielleicht auch nicht nur für St. Pauli-Fans was. Also wenn ihr in Hamburg seid, könnt ihr da bestimmt auch mal anfragen, ob da noch Kapazitäten sind. Ansonsten soll da auch zeitnah so ein Guide zu rauskommen, wo man sich das dann auch einfach alles in Printform zu Gemüte führen kann, fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, total.
Gut, dann bevor wir zum Abschluss kommen, weil wir ja letztes Jahr oder also letzte Saison so einen kleinen Kulturschock hatten, als wir in Mainz waren,
Beim Fasnachtsspiel, ich erinnere mich.
Genau.
Habt ihr euch erholt mittlerweile?
Ja, und ich dachte, ich frage einfach mal nach, weil dieses Jahr oder kommende Saison kommen wir im Winter, kurz vor Weihnachten, ob es da was zu empfehlen gibt, wenn wir kurz vor Weihnachten in Mainz sind, wo man eher hingehen kann als HamburgerIn, wo man nicht so viel Kulturschock erlebt.
Also wir haben, glaube ich, beim letzten Mal ja auch drüber gesprochen, dass die beiden Landeshauptstädte von Rheinland-Pfalz und Hessen, Mainz und Wiesbaden, sind ja nur durch einen Fluss getrennt. Und man muss wirklich sagen, sowohl Mainz als auch Wiesbaden haben wirklich ausnehmend schöne Weihnachtsmärkte.
Okay.
Von daher gesehen, ich meine, wer sich den nächsten Kulturschock holen möchte, der kann sich in die Bahn setzen und eine halbe Stunde nach Rüdesheim fahren und sich da diesen ganzen Touri-Zirkus geben. Aber so entspannte, schöne Weihnachtsmärkte, wenn man dem Alkohol positiv zugeneigt ist, gibt es auch, also das, was hier ein Glühwein ist, das würden, glaube ich, viele andere gar nicht als Glühwein identifizieren, weil es halt gute Weine sind. Also da wird dann Glühwein aus einem Dornfelder oder so gemacht und halt eben nicht diese Supermarkt-Zuckerplörre. Und auch, ja. Also ich bin Weihnachtsmarkt-Fan, obwohl ich ja keinen Glühwein mehr trinke, und ich finde die in Mainz und in Wiesbaden richtig, richtig cool. Das kann ich euch dann nur ans Herz legen.
Ja, sehr schön. Haben wir auch eine kleine Reminiszenz an den Reisebericht oder den Reiseführer vom letzten Jahr.
Das stimmt.
Und machen damit vielleicht die Schleife drum.
Aber warte mal, Yannick, eine Sache muss ich jetzt noch ganz kurz sagen, da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, nämlich die Terminierung von dem DFB-Pokalspiel.
Richtig.
Das ist natürlich also quasi das Haar in der Suppe und das, worüber sich alle in Mainz, also und zwar wirklich zu Recht, aufregen, weil die Mainzer spielen ja bereits am 21. August, also am Donnerstag, das erste von diesen Playoff-Spielen. Und das erste Spiel ist tatsächlich auswärts. Und der DFB hat es aber für eine coole Idee gehalten, das DFB-Pokalspiel der Mainzer, was auch auswärts stattfindet, in Dresden, ist jetzt das letzte Mal, dass ich es gecheckt habe, auch nicht ganz ums Eck, auf den Montag zu legen. Und also niemand versteht's. Und der Verein hat das wirklich also gut gemacht, finde ich. Sie sind bis vor das Bundesgericht des DFB gezogen, aber die Verwaltungsbeschwerde ist abgelehnt worden mit der Begründung, das muss ich mal ganz kurz vorlesen, bei der Ansetzung der Partie sei von Seiten der mit dem Einspruch des Vereins befassten Fachgruppe Spielbetrieb kein Ermessensfehler begangen worden. Nur über diese Frage hatte das Gericht nach eigener Aussage zu befinden. Ist ja spannend. Und eine Verlegung hätte zwar auch die Fachgruppe Spielbetrieb für sportlich sinnvoll gehalten, aber ohne die Zustimmung von Dynamo Dresden sei es nicht möglich gewesen. Also danke dafür nach Dresden. Und man muss sich aber halt fragen, also natürlich, klar, kann Dresden das dann jetzt durch einen Mangel von einer Zustimmung blockieren, aber wie kann das sein, dass ein Spiel überhaupt erst so angesetzt wird? Also damit geht's ja mal los. Warum legt man einen Verein, der donnerstags in so einem europäischen Wettbewerb spielt, auf den Montag? Also ich finde es komplett absurd. Und das bedeutet halt, dass man innerhalb von, also zwischen dem 18. August und dem 31. August 5 Spiele hat. Also am 18. DFB-Pokal auswärts, am 21. Conference League Playoff auswärts, dann am 24. okay, Sonntags-Bundesliga zu Hause gegen Köln und dann das Playoff-Spiel zu Hause. Und dann spielt man aber auswärts in Wolfsburg. Also man hat auch direkt dann halt diese riesen Strecken. Und das ist schon, also finde ich schon schwierig.
Ja, also fünf Spiele in 14 Tagen müssten das dann sein, ne, ungefähr.
Ja. Und also ist halt schon so das Thema, klar, in der Vergangenheit hat es dann solche Verlegungen von DFB-Pokalpartien gegeben. Da hat dann mutmaßlich der Gegner zugestimmt. Aber also ich finde, wie gesagt, man muss ja dahin zurückgehen, dass das Spiel da überhaupt hinterminiert wurde. Und auch, dass dann die erste Auswärtsfahrt halt gleich eine durch die halbe Republik ist. Das ist schon, ich will jetzt nicht hier so mit so großen Begriffen wie einer Wettbewerbsverzerrung oder so kommen, aber so richtig cool ist es auch nicht.
Nee, ist auf jeden Fall mehr als unglücklich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist ja irgendwie dann, ich weiß noch, irgendwie, als zu Corona-Zeiten Holstein Kiel so viele Spiele nachholen musste. Das geht ja fast schon in die Richtung, wenn man da alle paar Tage nicht nur A, dass man spielen muss, sondern B, auch noch quer durch die, nicht nur Republik, sondern auch quer durch Europa reist zum Teil.
Ja.
Das ist sicherlich alles andere als förderlich, auch für die Spieler.
Jetzt darfst du ein Schleifchen machen, aber das musste ich noch loswerden, also weil sonst hätten alle gedacht, ich habe unter einem Stein geschlafen die letzten 10 Tage, wenn ich dieses Thema nicht angesprochen hätte.
Nee, vollkommen richtig. Bei aller Euphorie, dass man so viel unterwegs ist, auch als Fans, ist es natürlich dann für den eigenen Verein sehr unglücklich. Terminiert alles und ich weiß auch nicht, wie man das als Fan schaffen soll, in so kurzer Zeit so viele Spiele abzureißen, wenn man jetzt schon den ganzen Jahresurlaub für die Europapokalspiele eingereicht hat. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir aber wirklich mal zur Abschlussfrage. Wir haben uns vorher darüber ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe dir gesagt, ja, du darfst ein bisschen kreativ werden. Erzähl uns doch mal, also die Leute haben es auch schon im Titel erahnen können, in welche Richtung es geht, im Titel von dieser Folge. Erzähl uns mal, worum es geht.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwie den Arbeitsauftrag falsch verstanden. Also ich dachte ja, wir bringen quasi wir suchen uns einen Filmtitel und den wandeln wir irgendwie ab. So wie früher auf Twitter, als es noch ein cooles Netzwerk war, wo man dann gesagt hat, man tauscht irgendwie ein Wort im Filmtitel aus. Und dann habe ich mir so gedacht, es gibt ja den schönen Film, also oder die Buchverfilmung in 80 Tagen um die Welt. Und weil also von Mainz aus gerade wirklich alle gefühlt mit möchten und an diesem europäischen Abenteuer teilnehmen, habe ich mich entschieden für den Filmtitel In 80 Fliegern nach Europa. Das war's auch schon. Guck mal, es war eine kurze Antwort von mir, kurz vor Schluss.
Nein, also das ist auf jeden Fall nicht Arbeitsauftrag verfehlt. Das würde jetzt nicht unter deiner Arbeit stehen. Aber nein, du hast quasi meine kreative Arbeit, die ich mir dann mache, wenn ich die Titel mir überlege, die hast du mir jetzt quasi netterweise vorweggenommen. Deshalb wird das einfach der Titel dieser Folge. Und ich denke, wir haben in den letzten, Halbzeitlänge ungefähr klar gemacht, warum das sehr passend ist zur aktuellen Situation von Mainz 05.
Genau.
Dann würde ich sagen, Mara, für heute lassen wir es dabei bewenden. Es geht ja auch schon, also für euch dann sehr schnell sehr viel los, was das Sportliche angeht.
Allerdings.
Und von daher genießt die Zeit, wo noch nicht so viel los ist und dann auf eine erfolgreiche Saison. Danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke für die Einladung. Es hat wieder sehr großen Spaß gemacht und ich freue mich auch auf die 2 Begegnungen in dieser Saison. Und dass ihr noch da seid. Yay.
Das gebe ich alles zurück. Danke dir und mach's gut.
Tschüss.